Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Wie Gott heute wirkt, das können wir auch ein Stück weit uns als Vorbild aus dieser Apostelgeschichte rauslesen. Und dieser Gott ist heute lebendig. Und der Gott ist jetzt gerade hier. Und wir fangen diesen Gottesdienst ganz bewusst auch mit Lobpreis an, mit Lob und Anbetung, um diesen Gott einfach zu feiern und ihn in den Vordergrund zu stellen. Und ich lade dich ein, dass du dich so auf diese Lieder mit einlässt, dass du auch wenn es neue Lieder sind, einfach zuhörst und schon auch einfach betest, dass du anbetest in deinem Herzen oder einfach deine Gedanken von Gott einfach, ja, benutzen lässt, dass sie ihm Lob und Anbetung bringen in dieser Zeit. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für die Allianz Gebetswoche. Danke dir, dass du hier bist. Danke dir, dass wir als so in Gemeinschaft mit Christen aus unterschiedlichen Gemeinden dich anbeten dürfen. Du bist der, der Einheit schenkt und gibt. Und du bist so viel. Du bist die Kraft. Du bist unser Retter, unser Erlöser. Und danke, dass wir dich jetzt anbeten dürfen, lebendiger Gott. Amen. Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt und zum heutigen Abend aus Apostelgeschichte 4, die Verse 24 bis 31. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt: Warum toben die Heiden? Und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen, und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut.
Im Jahr 2015 veröffentlicht diese Karikaturenzeitung Charlie Hebdo eine Serie von Mohammed-Karikaturen. Am 16. Januar 2015 passieren daraufhin ziemlich viele schreckliche Dinge. In vielen unterschiedlichen Ländern, gerade auch muslimisch geprägten Ländern, geschieht Gewalt. Im Niger, Westafrika, werden an diesem Tag 72 Kirchen, viele Häuser von Christen in Brand gesetzt. Mindestens 10 Menschen sind damals bei diesen Ausschreitungen ums Leben gekommen. Was passiert? Am Tag danach treffen sich die Christen zum Gebet, zum Gottesdienst. Einer dieser Menschen spricht, Originalzitat: Ich bin gerade vom schönsten und kräftigsten Gottesdienst aus meinem ganzen Leben zurückgekommen. In einer Gemeinde, die gestern in Brand gesetzt wurde. Mitten unter Schutt und Asche kamen wir zusammen, hörten die Botschaft der Vergebung, baten Gott um Furchtlosigkeit und wir beteten auch für die Extremisten, die alles zerstört hatten. Wir wissen, dieser Angriff hat nichts anderes bewirkt, als die Christen hier in ihrem Glauben zu stärken. Aus der Asche wird sich die Kirche von Jesus erheben und stärker denn je sein. Ich finde das unglaublich, wenn man auf einen Brandanschlag so reagieren kann. Ehrlich gesagt ist das ja jenseits unserer Vorstellungswelt, dass wir als Christen so angegriffen werden. Das hört und liest man vielleicht in der Zeitung, aber selbst am eigenen Leib habe ich sowas noch nie miterlebt. Ganz im Gegenteil. Eigentlich werden wir hier in Bünde ja doch eher freundlich aufgenommen und hat die Kirche immer noch einen großen Stellenwert. Halleluja, vielen Dank Gott, dass das hier in Deutschland, gerade auch in Bünde, noch so möglich ist. Warum erzähle ich das? Weil es im Grunde genommen die Situation ist, die unserem Bibeltext vorangeht. Die ersten Christen in der Apostelgeschichte hatten bis dahin eigentlich nur etwas unglaublich Tolles erlebt. Die haben eigentlich nur erlebt, dass es aufwärts geht. Die haben erlebt, wie am Pfingsttag der Heilige Geist über sie gekommen ist, Predigt von Petrus, 3000 Leute kommen an diesem Tag zum Glauben. Mit einmal entsteht eine komplett neue Gemeinde. 3000 Leute sitzen da plötzlich vor dir und du musst irgendwie überlegen, wie du das alles handelst. Unglaublich. Auch eigentlich jenseits unserer Vorstellungskraft. Danach geht's eigentlich so weiter. Kurze Zeit später sind Petrus und Johannes im Tempel. Es geschieht eine aufsehenerregende Heilung. Da sitzt ein Gelähmter vor dem Eingang des Tempels und dann erbittet er ja eigentlich nur ein bisschen Geld, damit er seinen nächsten Tag finanzieren kann. Und Petrus und Johannes schenken ihm kein Geld, sondern sie geben ihm das, nämlich, dass er geheilt wird. Jesus heilt diesen Menschen, eine unglaubliche Heilung, die etwas Großartiges bewirkt. Dann kommen nämlich gleich nochmal 2000 Leute zum Glauben. Aus 3000 sind es dann schon plötzlich 5000. Und auf einmal ist diese Jesusbewegung eben in aller Munde. Das kann nicht mehr weggeleugnet werden. Da passiert etwas in dieser Stadt. Die Stadt vibriert. Da geschieht wirklich Glaube live. Und immer dann, wenn das passiert, kann man davon eigentlich schon sicher sein, dass dann irgendwann auch Menschen damit sich nicht mehr so zurechtfinden können und damit Schwierigkeiten haben. Das Imperium schlägt dann zurück. Und so eben auch in der Apostelgeschichte, Petrus und Johannes werden vor den Hohen Rat zitiert. Man fragt sie aus, was da eigentlich passiert ist. Sie geben, stehen Rede und Antwort. Petrus tut das, voll des Heiligen Geistes, heißt es da, steht er vor diesem Gremium und erzählt von Jesus. Unglaublich, kurze Zeit vorher, einige Wochen, einige Monate vorher, war Petrus schon mal am Hohen Rat. Bloß damals hat er nichts sagen können. Damals hat er die Klappe nicht aufgemacht. Damals hat er geschwiegen, hat geleugnet, dass er Jesus überhaupt kennt. Was für ein Unterschied. Und ich glaube, der Unterschied steht einfach und ist einfach nur deswegen, weil er voll vom Heiligen Geist ist. Plötzlich kann er reden, plötzlich hat er keine Angst mehr, plötzlich kann er sich zu Jesus bekennen. Und weil er merkt, da treibt ihn jemand und da ist jemand die Kraft für die Kraftlosigkeit, die er sonst in sich hatte. Petrus und Johannes können freimütig vom Glauben erzählen. Und die Oberen im Hohen Rat merken, da passiert etwas. Sie haben unglaublich Angst vor dem, was da passiert. Da wird alles in Frage gestellt, aber sie können sich noch nicht so zu ganz drastischen Maßnahmen durchringen. Was tun sie? Sie verbieten Petrus und Johannes, öffentlich von Jesus zu reden. Sie verbieten ihm, auch in den Häusern von Jesus zu reden. Aber sie können eben auch nichts noch Schlimmeres tun, weil sie ja sehen, nämlich der Gelähmte, der ehemals Gelähmte steht daneben und sie sehen, dass da etwas passiert ist und das können sie einfach nicht auch so wegdiskutieren. Aber trotzdem ist alleine ja schon diese Drohung furchterregend. Da darfst du plötzlich eben nicht mehr von Jesus reden und Petrus und Johannes wissen ja ganz genau, was passieren kann. Die Geschichte mit Jesus ist ja noch nicht ganz so lange her. Was passiert? Was würde ich machen in so einer Situation? Ich glaube, ich würde mich erstmal zu Tode fürchten. Ich bin von Natur aus ein sehr ängstlicher Mensch und ich kann mir gut vorstellen, dass ich erstmal zu Hause sitzen würde und bibbern würde. Wenn man so dem anderen, wenn man so mir die Muskeln zeigt und zeigt, hier, dazu bin ich imstande, das würde mich erstmal sehr verschrecken. Vielleicht hat es Petrus und Johannes auch so, ist es ihnen auch so ergangen, ich weiß es nicht, es steht in dem Text nichts davon drin. Was sie tun ist, sie bleiben mit ihrer Angst, mit ihrer Furcht nicht alleine. Sie wissen, dass sie sich getragen wissen von ihrer Gemeinde. Das nächste, was sie tun ist, sie gehen in ihre Gemeinde und sie erzählen von dem, was passiert ist. Was wird die Gemeinde jetzt tun? Werden sie ein 10-Punkte-Programm entwickeln, wie man am besten mit Anfechtungen umgeht? Werden sie überlegen, ihren Hauptsitz von Jerusalem wegzulegen? legen in irgendeine andere Stadt, wo es nicht so gefährlich ist? Die Antwort ist total einfach. Sie beten einfach nur. So simpel, so klar eigentlich für uns Christen. Und doch, finde ich, ist das eigentlich das Atemberaubende. Sie trauen dem Gebet so viel zu, dass sie meinen, nichts anderes machen zu müssen, als nur für diese Situation zu beten. Und ich finde es sehr spannend, was sie dort tun und wie sie beten. Das beginnt ja damit, dass sie am Anfang dieses Gebetes ganz bewusst Gott anbeten, so wie wir das ja eben auch getan haben. Nicht, es geht los, da heißt es nämlich: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt. Und dann geht es so weiter. Was kannst du machen, wenn du angefochten bist, wenn dein Glaube auf dem Spiel steht, wenn du richtig Angst hast? Das Einzige, was diese Gemeinde tut, ist, sie geht ins Gebet und sie macht sich wieder neu deutlich, wer ist eigentlich Gott? Wegzugucken von den Problemen und von den Nöten und den Blick auf den Großen, auf den Ewigen, auf den allmächtigen Gott und zu merken, dieser Gott ist im Regiment. Dieser Gott hat alles in seiner Hand. Er hat die Erde gemacht, er hat den Himmel gemacht und er hat sogar das Meer gemacht. Das ist für uns Westeuropäer eigentlich nichts Besonderes. Das Meer ist für uns ja eher so ein Ort der Schönheit. Ne? Ich fahre gerne ans Meer, schön schwimmen und so. Für die Menschen damals ist das Meer, die Menschen in Israel, das ist der gefährlichste Ort, den sie sich vorstellen können. Meer ist immer Ort von Chaos, von Gefahr. Auch die Gefahr und auch das Chaos, sagt dieser Vers, hat Gott gemacht. Uns kann nichts anderes passieren. Wir sind auch hier in dieser größten Gefahr unserer kleinen neuen Gemeinde, unserer Jesusbewegung. Es kann nichts Besseres uns passieren, als zu wissen, wir sind in den Händen Gottes. Er hat alles gemacht. Er hat das Schöne gemacht, das, was uns so wunderbar vorkommt. Und er hatte sogar das Schwierige, das, was uns so ängstigt, auch gemacht. Ich bin in seiner Hand, egal wo ich gerade bin, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Er ist im Regiment. Er ist der Gott, der alles in seiner Hand hat. Beten heißt für diese Gemeinde, ich kann mich wieder neu im Glauben sozusagen auch vergewissern, was Wirklichkeit ist. Nämlich Gott und alleine Gott regiert. Nicht die Gefahr regiert, nicht Pontius Pilatus regiert, nicht der Hohe Rat regiert, sondern alleine Jesus ist im Regiment. Vielleicht kennen Sie Karl Barth, der größte Theologe, sage ich mal, des 20. Jahrhunderts. Am Tag vor seinem Sterben, am 10. Dezember 1968, hat er nochmal einen Satz gesagt, den finde ich so toll, der ist mir wirklich schon oft zum Trost geworden. Er sagt, es wird regiert. Ja, die Welt ist dunkel, nur ja die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht in Moskau, nicht in Washington oder in Peking, sondern es wird hier regiert, und zwar hier auf Erden, aber von ganz oben her, vom Himmel her. Wenn wir das begriffen haben, wenn uns das wieder neu durch das Beten ins Herz hineinkommt, dann kann ich ganz anders mit der Gefahr umgehen. Dann weiß ich mich eben auch in diesen schwierigen Situationen geborgen bei ihm. Das nächste, was diese Gemeinde tut, ist, dass sie weiterbetet. Und zwar heißt es dann, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Das ist ein Zitat, und zwar ein alttestamentliches Zitat aus dem 2. Psalm. Diese Gemeinde betet ganz bewusst ein geprägtes Gebet, kein freies Gebet, sondern ein geprägtes Gebet, was sie auswendig können, nämlich Worte aus dem 2. Psalm. Und das finde ich so einen zweiten Gedanken, den ich echt spannend finde. Wir sind ja gerade in der Allianz Gebetswoche darauf aus, wir beten frei. Und das ist auch was richtig Gutes, dass wir die Chance haben, eben nicht, wer weiß, was für Sachen auswendig daherreden zu müssen, sondern wir können frei, so wie es uns gerade auf der Seele liegt, beten. Aber ich glaube, es liegt auch ein großer Segen auf Gebeten, die wir auswendig können, auf Bibelworte, die wir auswendig gelernt haben, Lieder, die uns vielleicht schon seit Kindesbeinen an begleiten. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, wenn es richtig, richtig schwer wird, dann helfen manchmal nur noch Gebete, die ich auswendig gelernt habe oder die mich eben schon durch mein ganzes Leben lang begleiten. Als Jesus am Kreuz hängt, da betet er eben Worte des 22. Psalms. Wenn ich im Krankenhaus oder am Sterbebett von Leuten sitze und es wirklich auf das Letzte zugeht, dann brauche ich mit denen ehrlich gesagt nicht mehr freie Gebete sprechen. Aber wenn ich mit ihnen den 23. Psalm bete, wenn ich einfach noch das Vaterunser mit ihnen bete, wenn ich ihnen ein Lied vorsinge, dann merkt man ganz oft, dass gerade dieses geprägte Wort, was sie wahrscheinlich auch seit Kindesbeinen an oder von dem Konfirmandenunterricht gelernt haben, dass das sie noch erreicht, dass sie manchmal ihre Lippen dazu bewegen und man merkt, da erreicht noch ein Wort diesen Menschen. Ich will das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, aber ich glaube, es liegt ein Segen darauf, dass wir einen Schatz an Bibelversen, an Liedern haben, die uns begleiten. Wenn es ganz hart auf hart kommt, ist das ein großer Schatz, den wir haben, der uns gerade auch am letzten Kampf, am letzten Wegeskampf oder sagen wir, über unseren letzten Weg hin in die Ewigkeit begleiten kann. Als ich vor einigen Jahren im Krankenhaus lag und auf eine Herzoperation gewartet habe, da ist mir ganz, auch vom Heiligen Geist, glaube ich, ganz sicher, plötzlich das uralte Lied, weil ich Jesu Schäflein bin, wieder in den Kopf gekommen. Habe ich als Kind wahrscheinlich das letzte Mal gesungen und von meiner Mutter gehört, die es mir vorgesungen hat. Aber in dem Moment war es für mich Evangelium pur. Und ich wusste, ich bin jetzt auch Jesu Schäflein und kann hier ganz getrost liegen und er wird das schon machen. Die Kraft von Liedern und von Texten, die wir gelernt haben und die uns in solchen ganz harten Situationen einfach einfallen und die uns durchtragen können. Das Letzte, was mich noch an diesem Text fasziniert, ist die Kühnheit dieses Gebets. Das Gebet endet ja mit eigentlich unglaublichen Aussagen. Da heißt es: Und nun gib deinen Knechten mit einem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dann werden Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also die beten nicht nur, Gott verschone uns, pass auf uns auf, Gott halte deine Hände segnend über uns, dass nichts passiert, sondern die erwarten in so einer Situation, dass Gott noch viel mehr tut. Dass er Heilung schenkt, Wunder tut, dass Taten passieren, dass sie trotz aller Schwierigkeiten den Mund weiter offen behalten und von Jesus freimütig reden können. Was für ein kühnes Gebet, finde ich, in so einer Situation eine geistliche Sicht zu bekommen und zu sagen, wir vertrauen darauf, dass Gott auch in dieser Situation richtig Großes tun kann und tut und tun will. Diesen Mut und diese Vorstellungskraft, sich vorstellen zu können, wow, Gott tut da, trotz all dieser widrigen Umstände kann er alles tun und wird er so viel tun, das wird unsere Gemeinde das nicht unterkriegen. Was für eine Kühnheit im Glauben. Ich denke, das können wir auch noch eine Menge von lernen, Jesus noch mehr zuzutrauen, als wir das manchmal so tun. Gerade, ich glaube, gerade in evangelischen Kirchen ist das manchmal so, oder Landeskirchen ist das eher so, dass wir ganz oft beten, nicht dein Wille geschehe. Und das ist manchmal, hört sich das mal sehr fromm an. Aber es kann auch manchmal so eine Sache sein, dass ich immer denke, ach, das ist alles, wird sich ja sowieso nichts ändern und es läuft alles so irgendwie, naja, so weiter. Kühn beten heißt für mich, zu glauben, Gott kann alles verändern und wird auch etwas tun. Kühn beten heißt eben, gegen die Realität zu glauben, er ist im Regiment und er wird seine Gemeinde durchbringen. Er wird mich durchbringen, die Gemeinde durchbringen und ganz im Gegenteil, selbst aus dem Schlimmsten kann er noch etwas Großes machen. Und so kann diese Gemeinde gestärkt in die Zukunft gehen. Es heißt, dass da der Saal gebebt hat und gewankt hat, keine Ahnung, was da wirklich passiert ist, aber es hört sich atemberaubend toll an. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so erlebt, aber ich glaube, dass wir das immer erleben dürfen, dass aus Angst plötzlich wieder neue Zuversicht kommt, dass aus den größten Schwierigkeiten plötzlich Erweckung kommt. Und zwar nicht, weil ich das kann oder weil ich die Kraft dazu habe, sondern alleine, weil Gott da ist und sein Heiliger Geist alles verändern kann. Es heißt am Ende, dass sie weiter fröhlich gepredigt haben und laut gepredigt haben und dass sie nicht ihr das befolgt haben. Der Heilige Geist kann uns verändern, er kann uns diesen Freimut schenken und das wünsche ich mir für unsere Gemeinden hier in Bünde, dass wir ja, die Klappe nicht zukriegen, dass wir weiter mit unseren ganz unterschiedlichen Gemeinden Menschen ansprechen und von diesem Jesus begeistert sind und erzählen von ihm. Und dazu möge uns der Heilige Geist die Kraft geben. Amen.
Ich danke dir, Jesus, für diesen Moment in der Apostelgeschichte, für dieses Bestätigen der Gebete, wo du so den Raum irgendwie erschüttert hast. Und ich bitte dich, Herr, dass dieses Jahr ein Jahr wird, wo wir wirklich an den hoffnungslosen Situationen auf einmal ja, Licht am Ende des Tunnels sehen, dein Wirken auf einmal sehen. Herr, danke, dass uns Zeichen und Wunder einfach natürlich folgen, weil du, Heiliger Geist, in uns lebst und wohnst. Und mach das wirklich ein Jahr auch hier in Bünde, wo Erweckung stattfindet, wo wirklich Sachen aufgerüttelt werden, wo Neues passiert und wo dein Geist sich einfach ausgießt. Amen. Richtig schön, dass du heute da warst. Und dass wir miteinander so diesen Gebetsabend verbringen konnten. Und ich möchte gerne noch einen Segen über uns aussprechen. Und da möchte ich dich bitten, dass du dazu aufstehst. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Seid gesegnet. Amen.